Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle aus Schock, Angst, Wut, Traurigkeit darüber, dass man diesen einzigartigen Abend, auf den man sich ja eigentlich seit einem Jahr gefreut hat, nun nicht mit seinen Freunden verbringen kann.
Once again, I'm just going to reiterate that it's super sad that we have people who have so much hate in their heart and in their head that they would plot to do something like this.
Niemand diskutiert, dass das nicht die richtige Entscheidung war und dass alle froh sind, dass zum Glück nichts passiert ist. Und trotzdem darf diese Enttäuschung und dieser Schmerz da sein.
Mehr als ein Jahr lang warten nicht nur die österreichischen Taylor Swift-Fans jetzt auf ihre großen Konzerte in Wien. Und nur einen Tag bevor es soweit ist, werden die Auftritte überraschend abgesagt. Was bei den Swifties jetzt für große Enttäuschung sorgt, hat einen sehr ernsten Hintergrund. Es geht um Terrorgefahr.
Zusammengefasst kann man sagen, die Lage war ernst, die Lage ist ernst. Aber wir können auch feststellen, eine Tragödie konnte verhindert werden.
Die Behörden haben einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen festgenommen. Mittlerweile hat er gestanden, er wollte das Konzert mit Machete und Sprengstoff überfallen.
Ich sage mal so, der Grad der Vorbereitung ist ein anderer, wenn ich ihn mit anderen Fällen in Österreich vergleiche, weil da gab es nicht nur eine Vorbereitung, ich glaube, das war schon kurz davor.
Während die weitere Gefahrenlage für Österreich noch geklärt wird, steht eines schon mal fest. Über die Konzertabsage sind Zehntausende Taylor Swift-Fans am Boden zerstört.
Dass dann gerade diese Terroristen es ausgerechnet auf sie abgesehen haben und ihnen diesen Safe Space nehmen, das tut natürlich weh und das löst schon ein mulmiges Gefühl aus.
Wir sprechen heute darüber, wie es für die vielen enttäuschten Swifties jetzt weitergeht und darüber, wie weit die Terrorpläne rund um das Taylor Swift-Konzert in Wien wirklich gehen. Als es gestern die ersten Anzeichen gegeben hat, dass es Pläne für einen Terroranschlag auf die Taylor Swift-Konzerte geben soll, bist du in der Redaktion gleich aktiviert worden, Jan-Michael Machert als Terrorexperte. Aber in Wirklichkeit hat die ganze Geschichte ja schon gestern Mittwoch am Vormittag in Niederösterreich in Ternitz begonnen, oder? Wie hat das alles angefangen?
Ja, das war ganz lange unklar. Also wir wussten nur großräumige Absperrung, Evakuierung. Dann denkt man sich schon, okay, da muss was Größeres dahinter stehen. Dann, wie das halt so ist, auch im Journalismus, es beginnt ein gewisses Rumoren auch unter Kolleginnen und Kollegen auch. Es gab ja auch welche, die dann vor Ort waren. Und dann hat sich das immer weiter herauskristallisiert, dass es eventuell um Terror gehen könnte, um einen mutmaßlichen IS-Terroristen, wo man vielleicht auch am Anfang ein bisschen ungläubig schaut, wenn man sich denkt, Ternitz, IS-Terrorismus, doch ein Stück weit weg von einer Großstadt. Und eigentlich erst in den Abendstunden hat sich das dann tatsächlich gelichtet, nämlich vor allem halt mit der Pressekonferenz von Beamten des Innenministeriums und der Polizei.
Ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde heute in den Morgenstunden in Ternitz festgenommen.
Und dann war klar, was Sache ist, nämlich dass ein Anschlag geplant war. Ich glaube, man kann es mittlerweile auch im Aktiv sagen, weil der Hauptverdächtige, ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, geständig ist.
Das heißt, dort in Ternitz wurde ein Mann festgenommen und dessen Wohnung durchsucht und so ich es mitbekommen habe, da sollen sogar Sprengstoffe drinnen gewesen sein.
Genau so ist es. Also da geht es um einen 19-jährigen Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln. Ich habe mich da ein bisschen umgehört, auch heute mit dem Bürgermeister telefoniert. Offenbar hat die Familie seit ein paar Jahren dort gelebt. Ich glaube, es waren 3 bis 5 so in die Richtung. Was man dann immer ganz oft hört in solchen Fällen, unauffälliges Dasein. Und dann ist offenbar was passiert. Das haben wir heute erfahren dann bei der Pressekonferenz, nämlich dass er am 25. Juli seinen Job gekündigt hat in einem größeren Unternehmen, wo er auch angeblich eben Chemikalien hat mitgehen lassen. Wir kennen den Namen des Unternehmens, nennen ihn aber vorläufig noch nicht, weil wir auch da noch eine Anfrage laufen haben. Und dann sagt das Innenministerium bzw. der Staatsschutz, dass sich dann nach dieser Kündigung sein Erscheinungsbild verändert hat, nämlich in Richtung eines Dschihadisten, langer Bart und vermutlich, so nehme ich an, auch vom Kleidungsstil. Und dann sollen sich auch eigentlich die Tatpläne intensiviert haben. Also wenn man es jetzt so ein bisschen zurückblickt, eigentlich gar kein so langer Zeitraum. Und wie du es eben schon gesagt hast, die Lage war ernst. Darum auch diese großräumige Absperrung und Evakuierung, weil eben in dem Haus in Ternitz ganz viele Ingredienzien gefunden worden sind, um eine Bombe herzustellen.
Die durchgeführten Ermittlungsergebnisse zeigen, dass hier die Vorläuferstoffe Wasserstoffperoxid in Verwendung stand. das zur Herstellung von Sprengstoff dient. Und dieser Sprengstoff wurde auch hergestellt.
Also sprich, da gab es eine deutliche Vorbereitung und nicht nur eine Vorbereitung, ich glaube wirklich schon eine Gefahr für Tatbegehung, also das war schon kurz davor, weil auch die Person, eben wie wir heute wissen, mit womöglich zwei anderen tatsächlich sehr konkrete Pläne geschmiedet hat, nämlich nicht nur in Richtung Sprengstoff, also das war nur ein Teil davon, sondern in dem Haus sind auch eine Machete gefunden worden und Messer. Und eben der Verdächtige war auch heute geständig sozusagen, dass er sich offen gelassen hat, wie er es hätte machen wollen, nämlich entweder mit Sprengstoff oder mit Messern oder vermutlich auch mit beidem. Also das ist für ihn, glaube ich, beides im Raum gestanden. Das, was auf jeden Fall das Ziel war, war eine größere Menschenmenge zu töten.
Man hat auf den Geräten von diesem Mann dann anscheinend auch sehr, sehr viel Propaganda vom Islamischen Staat gefunden. Da war länger nicht klar, geht es um den Islamischen Staat generell, geht es um die Provinz Khorasan, diese Untergruppe, die sehr aktiv ist in letzter Zeit. Aber dieser Festgenommene soll eine Art Schwur geleistet haben auf einen IS-Chef.
Genau, das dürfte auf jeden Fall der momentane Chef der, man kann sagen, der IS-Zentrale sein. Aber auch der Staatsschutz hat heute bei der Pressekonferenz nicht ausgeschlossen, dass es sozusagen auch eine Sympathie für den ISKB geben könnte oder für Al-Qaida, was irgendwie klar ist, weil die Taten sind ja die gleichen.
Du hast gesagt, dieser festgenommene Mann hat nach allem, was wir wissen, Anschläge auf Menschenmassen geplant. Aber war da wirklich ganz konkret, ganz sicher ein Angriff auf diese Taylor Swift-Konzerte geplant oder ist das eine Vermutung?
Also wenn man den Ausführungen folgt im Moment von Staatsschutz, Innenministerium und Polizei, dann war das eindeutig, wie eindeutig das sich sozusagen wiedergespiegelt hat in Chats und so weiter, weil ja auch immer wieder betont wird, dass sie auf anonymen Chat-Programmen halt wie Telegram und Signal und so weiter geschrieben haben. Ich glaube, das wird sich erst herausstellen, aber bis dato wirkt das alles sehr konzise. Also nämlich einerseits, wenn man sich an vergangene Anschlagsplanungen, potenzielle Anschlagsplanungen erinnert, war oft das Problem, dass man keine geständigen Leute hatte, oft leere Handys, weil die auch mit Selbstlöschung arbeiten. Aber in dem Fall hat man einen geständigen, also das ist schon mal einen Schritt weiter und da merkt man auch den Grad der Radikalisierung, glaube ich, wenn es einem dann schon wirklich völlig egal ist, was man vor der Polizei sagt und geständig ist. Und abgesehen davon hat er ja wirklich tatsächlich alles zugegeben, wie es heute geheißen hat, also dürfte das Taylor Swift-Konzert auch gemeint sein.
Also wenn der Innenminister sagt...
Aber wir können auch feststellen, eine Tragödie konnte verhindert werden.
Dann hältst du das für nachvollziehbar?
In diesem Fall ja. Also wenn das tatsächlich so ist, also sie dürften hinreichende Hinweise gehabt haben und wenn es tatsächlich so ist, da werden wir natürlich auch weiter recherchieren, aber wenn es tatsächlich so ist, dass diese Person schon Sprengvorrichtungen gebaut hat, dann ist es definitiv so. Und ich sage mal so, der Grad der Vorbereitung ist ein anderer, wenn ich ihn mit anderen Fällen in Österreich vergleiche, weil... Wir hatten in Österreich, Stichwort Hauptbahnhof, da war die Person sehr, sehr spontan mit Messer unterwegs. Eine spontane Handlung von einem Einzeltäter, das ist jetzt schon ein anderer Grad. Also da merkt man, okay, da hat sich jemand sehr intensiv damit beschäftigt, wie baue ich eine Bombe? Also da haben wir wieder das große Problem, wie schon bei anderen Fällen, dass sich Jugendliche sehr leicht Bombenbaupläne herunterladen können. Aber nicht nur das, sondern diese Person hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie kann ich eine Bombe bauen und hat es offenbar auch geschafft, also wenn man dem jetzt mal so Glauben schenken kann. Das andere, was mich interessiert, ist eigentlich ein Fund, über den man stolpern könnte, ein Blaulicht. Das zeigt ja auch schon, dass sich die Person damit beschäftigt hat, wie komme ich aufs Gelände, vielleicht als Tarnung eben als Polizist so in die Richtung, oder wie verlasse ich das Gelände wieder, weil ich glaube, das wissen wir seit dem Anschlag in Moskau im März, wo 130 Menschen gestorben sind, dass es offenbar nicht mehr so ist, dass man unbedingt für den IS sterben will und andere umbringen will, zwingend, sondern dass man sich vielleicht auch überlegt, vielleicht kann ich überleben und, sage ich jetzt mal, die Tat auch woanders weiterführen und flüchten. Das könnte darauf hindeuten, dass vielleicht dieses Blaulicht damit zu tun hat.
Du hast doch schon diese möglichen Mittäter angesprochen und da gibt es sogar Meldungen, dass einige davon Zugang zum Konzertgelände im Ernst-Happel-Stadion gehabt haben sollen. Das macht die Lage auch nochmal ernster, oder?
Genau, also da geht es um einen 17-jährigen Österreicher, der auch dann eigentlich am Prater von der Polizei gestellt wurde, gestern im Laufe des Tages. Und der war, wie man heute gehört hat, also entgegen erster Meldungen nicht in einem Security-Unternehmen oder für die Security zuständig, sondern fürs Facility-Management. Also ich habe dem Vernehmen nach gehört, sage ich jetzt mal aus den Communities heraus, dass diese Person eigentlich für den Aufbau der Bühne mit tätig gewesen sein könnte. Und wenn man sich jetzt das überlegt, dass der Zugang zum Gelände hatte, möglicherweise auch um was zu verstecken, was weiß man, tatsächlich merkt man, glaube ich, wie gefährlich das ist. Und auch auf dessen Handy ist umfangreiches IS-Material gefunden worden. Und ich glaube auch von Al-Qaida. Aber diese Person verweigert momentan jede Aussage.
Die beiden sitzen in Haft, eine weitere Person ist noch angehalten und befragt worden. Aber wenn du sagst, es gibt so eine Art Netzwerk, heißt das, dass die Gefahr jetzt noch weitergehen könnte, obwohl dieser konkrete Anschlag anscheinend verhindert worden ist?
Also ich glaube, das kann man noch nicht restlos aufklären. Also grundsätzlich sagen die Behörden jetzt, dass es für die kommenden Konzerte keine unmittelbare Gefahr gibt.
Frequency und Coldplay-Konzerte meinst du?
Genau. Was den IS grundsätzlich anbelangt, glaube ich, sind wir, so wie der Rest Europas in Österreich, auch kein Kind von Traurigkeit sozusagen, weil wir einfach funktionierende IS-Strukturen haben, die halt einfach sehr stark online funktionieren. Und das machen Prediger auf TikTok zum Beispiel sehr intelligent für Jugendliche, die nicht so recht wissen, wohin, die auf Alltagsfragen Antworten suchen, die halt sehr stark mit der Religion zusammenhängen, dann eine sehr restriktive Variante erklären, die sehr oft natürlich dem Leben entgegensteht, das wir im Westen leben. Darum glaube ich zum Beispiel auch nicht, dass es von ungefähr das Konzert Taylor Swift war. Das ist jetzt zwar eine wirklich kolportierte Vermutung, aber erstens einmal natürlich ist sie ein Star und riesengroß und eine riesengroße Marke, aber ich glaube, sie steht auch für etwas, nämlich auch für Westen, Amerika und LGBTIQ. Also ich glaube, das ist einfach so ein Sammelsurium an Dingen, die, glaube ich, schon für ein potenzielles Ziel des IS sprechen könnten. Aber wenn man dann darüber hinausgeht, ist es eben nicht nur dieses Anti-Westliche, was man dort vermittelt bekommt, sondern man rutscht halt sehr schnell in diese ganze Propaganda rein. Und wenn man sich halt die vergangenen Fälle anschaut, geht es oft recht schnell, dass man dann irgendwann einmal angeschrieben wird von irgendwem, sobald man ein paar IS-Propaganda-Videos teilt oder sehr schnell mit Leuten in Kontakt kommt, die dann Anweisungen geben. Und das hat ja auch heute wieder der Staatsschutz bei der Pressekonferenz bestätigt.
Die zentralen Akteure des Islamischen Staats und Al-Qaida erhalten ihre Anweisungen aus dem fernen Ausland von internationalen Führern des Islamischen Staates.
Die Anweiser sind ja nicht im Land, sondern die Anweiser sind dann beispielsweise beim ISKB in Afghanistan oder in der Türkei. Und das ist vielleicht auch was, weil man immer sagt, ist es nicht ein bisschen arm, wenn wir von anderen Diensten abhängig sind, also wenn die uns Tipps geben, weil das war in dem Fall ja auch wieder der Fall.
Aber zu Ihrer Frage, es hat einen klaren Austausch gestern gegeben mit den Security-Firmen für das Konzert und auch mit amerikanischen Behörden. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
Dass wir vermutlich vom US-Geheimdienst quasi einen Tipp bekommen haben, hey, da braut sich was zusammen. Da geht es in erster Linie darum, dass Geheimdienste sehr, sehr vernetzt zusammenarbeiten müssen und das auch tun, weil das auch Sinn macht, weil der IS funktioniert transnational, also müssen auch Geheimdienste transnational funktionieren. Und das andere ist es, dass einfach die amerikanischen Dienste zum Beispiel viel mehr Möglichkeiten haben. Wir kennen die ganzen Geschichten von der NSA und so weiter, die halt, sag ich jetzt mal, eine gewisse Form von internationaler Massenüberwachung durchführen, was eben ein zweischneidiges Schwert ist. Es ist einerseits Massenüberwachung, andererseits sind da oft taugliche Hinweise dabei, die wir brauchen können. Aber grundsätzlich haben wir ein riesengroßes Potenzial in Gesamteuropa, aber auch in Österreich, was die Nähe anbelangt.
Diese Taylor Swift Eras Tour ist ja jetzt schon durch ganz viele Länder durchgetourt in den letzten Wochen, in der letzten Zeit. Die bisherigen Konzerte sind erfolgreich über die Bühne gegangen. Wir haben auch gerade sichere Europameisterschaften im Fußball und Olympische Spiele gesehen. Nur in Österreich gibt es dann wieder ein Problem bei der Großveranstaltung. Warum gerade hier kann man in Österreich nicht mal mehr ein Konzert ausrichten?
Das ist natürlich eine gute Frage, aber ich glaube, dass das, so blöd es klingt, einfach manchmal auch Zufall ist. Also es ist schon so, dass natürlich, sage ich mal, andere Länder andere Möglichkeiten haben und ein bisschen anders scharf reagieren. Also wenn man sich zum Beispiel Frankreich anschaut, hat es ja auch im Vorfeld massive Festnahmen gegeben, wahrscheinlich auch schon präventiv, um das gar nicht erst aufstehen zu lassen. Ich glaube, in dem Fall war es einfach ein Stück weit Zufall, dass es jetzt unbedingt Österreich war. Also was vielleicht ein bisschen dafür spricht, die kurze Zeit, also wenn er tatsächlich, wenn es wirklich stimmt, was das Innenministerium sagt und die Person tatsächlich noch vor ein paar Tagen dort gearbeitet hat, dann seine Pläne intensiviert hat und dann angeblich sein Aussehen verändert hat, war das eine Spontanhandlung, die vielleicht jetzt in dem Moment für die Person Sinn ergeben hat, vielleicht auch aus mehreren Gründen, eben wie ich schon vorher kolportiert habe. Ich glaube gar nicht, dass es so wahnsinnig viel mit Österreich zu tun hat, sondern es ist wirklich die Frage, es ist eine Abwägung. Lässt man es geschehen und nimmt quasi vielleicht auch Nachahmungstäter in Kauf, dann glaube ich, sieht die Diskussion auch ein bisschen anders aus, die wir dann führen. Oder geht man auf Nummer sicher? Und es ist natürlich tragisch für jede Person, die da bei dem Konzert dabei sein wollte. Aber es ist halt wirklich eine Abwägungsfrage, ob man das Risiko eingeht oder nicht. Schwierige Entscheidung.
Wenn die Anschlagspläne so konkret waren, dann muss man auch irgendwo sagen, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert.
Absolut.
Wir besprechen jetzt gleich noch, wie es für die Taylor Swift-Fans weitergeht. Jan-Michael Machert, vielen Dank dir schon mal.
Danke, gerne.
Davina Bronbauer, du bist Redakteurin Gesundheit und Lifestyle hier beim Standard. Und wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir morgen am Freitag hier zusammensitzen und über deine Eindrücke vom ersten Taylor Swift Konzertabend reden. Jetzt ist alles anders gekommen mit dieser Absage. Und die erste und vielleicht wichtigste Frage, wie sieht denn deine Gefühlswelt jetzt gerade aus?
Ja, jetzt sitzen wir leider schon heute hier und ich habe einige Gefühle, muss ich sagen. Ich bin natürlich traurig. Ich habe ja vor einem Jahr schon die Tickets gekauft und habe mich jetzt doch schon sehr lange drauf gefreut. Und das ist natürlich sehr deprimierend, wenn das einen Tag vor dem Konzert abgesagt wird. Aber inzwischen überwiegt fast ein bisschen mehr der Schock und der Ärger darüber, dass jemand sowas machen würde, also friedlich feiernde Menschen auf einem Konzert zu töten. Da kriegt man schon ein mulmiges Gefühl, wenn man daran denkt, dass man da vielleicht heute oder in den nächsten Tagen dort gewesen wäre.
Zwischendurch hat es ja gestern noch so ausgesehen, als wäre quasi dieser Anschlagsplan vereitelt worden und die Konzerte können stattfinden. Am Ende hat sich dann aber doch der Veranstalter aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, das nicht zu machen, die Konzerte abzusagen. Wie genau hat man das begründet? Warum hat man sich dann eben doch so entschieden?
Ja, ich war gestern auch selbst noch im Park mit Freundinnen und wir haben dann erst diese Meldung erfahren, dass es diese Anschlagspläne gab und dachten uns dann, ja, blöd, aber wir gehen schon trotzdem hin. Dann ist aber die, wie du sagst, diese Info gekommen, dass der Veranstalter Barracuda Music dann das Konzert tatsächlich abgesagt hat, beziehungsweise alle drei Konzerte. Und die haben das so begründet, dass Regierungsbeamte offiziell bestätigt haben, dass ein Terroranschlag geplant war und man für die Sicherheit aller dann eben keine andere Wahl gehabt hätte, als die Konzerte abzusagen.
Es gab einen Austausch zwischen meinen Leuten der DSN, genauso wie von der LPD Wien mit dem Veranstalter. Ja. Und zur Absage des Konzertes müssten Sie den Veranstalter fragen. Wir haben zu keiner Zeit darauf gedrängt, die Veranstaltung abzusagen.
In einer Pressekonferenz hat dann heute der DSN-Chef gesagt, dass der Verfassungsschutz selbst zwar nicht darauf gedrängt hat, die Konzerte abzusagen, sondern dass diese Entscheidung dann auf Seiten der Veranstalter gefallen ist. Inwieweit Taylor Swift und ihr Management da aber die letzte Verantwortung hatten oder die letzte Entscheidung, ist Stand jetzt noch nicht ganz klar, weil sie selbst sich nämlich noch nicht zu Wort gemeldet hat.
Wir hätten gerne noch auf eine erste Reaktion von Taylor Swift gewartet, bevor der Podcast online geht. Aber wie du sagst, sie hat sich noch nicht geäußert bis Redaktionsschluss. Aber wer sich auf jeden Fall geäußert hat, sind die vielen enttäuschten Taylor Swift-Fans, die sogenannten Swifties. Kannst du da ein bisschen die Reaktionen vom heutigen Tag zusammenfassen?
Ja, also ich glaube, gerade am Anfang war es natürlich ein absoluter Schock für alle.
Ich habe da ein Jahr drauf gewartet. Ich habe Taylor Swift noch nie live gesehen. Ich bin seit Jahren ein großer Fan und wenn ich jetzt schon wieder nachdenke, muss ich jetzt schon wieder fast weinen. Deswegen ist es sehr traurig. Ja.
Es sind alle dankbar, dass ein Anschlag verhindert wurde und dass dadurch nichts Schlimmes passiert ist.
If they did continue with the concert, that it wouldn't be a good call.
It's a bummer, but it's, you know, we're thankful to be safe.
Aber es gibt schon auch sehr viel Enttäuschung und Wut darüber, was auch diese Anschlagspläne betrifft.
I feel a combination of being completely numb and also like blood boiling rage.
Ich finde, das ist eine Stimmung von Zusammenhalt, von Hoffnung und von Liebe auch in solchen Zeiten, wie jetzt in solchen Terrorzeiten es einfach sind, dass man sich davon nicht abschrecken lässt und dass man trotzdem zusammenhält und sich von sowas als, ja, als Gemeinschaft, als Menschen nicht vertreiben lässt.
Meine Social-Media-Feeds waren halt wirklich voller trauriger und wütender Swifties. Ich glaube, man muss das auch von dieser Seite sehen, dass die Swifties, also die Fans von Taylor Swift, das ist eine sehr große, aber enge und liebevolle, friedliche Gemeinschaft. Und da sind vor allem sehr viele junge Frauen, auch Personen aus der LGBTQ-Szene, für die Taylor Swift-Konzerte eine Art Safe Space sind. Also die fühlen sich da wohl und wissen, da passiert nichts, da kann man einfach mal Spaß haben. Und dass dann gerade diese Terroristen es ausgerechnet auf sie abgesehen haben und ihnen diesen Safe Space nehmen, das tut natürlich weh und das löst schon ein mulmiges Gefühl aus und ist sehr frustrierend. Und ich glaube, auch viele Eltern können das gerade nachvollziehen, deren Kinder auf das Konzert gegangen wäre. Also da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man da dran denkt.
Mhm. Ist in der Community jetzt eigentlich auch Sorge da oder Angst, dass trotzdem noch irgendwas passieren könnte nach diesen Anschlagsplänen?
Das sehe ich eigentlich eher nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mir jetzt so ein bisschen ein Bild mache, auch auf Social Media, dass die Swifties eher versuchen, jetzt noch das Beste aus der Situation zu machen. Und viele haben auch schon gesagt, sie wollen sich und dieses Konzert und die Musik nicht instrumentalisieren lassen, weil sie sagen, eigentlich ist die Message von den Swifties und von Taylor Swifts Musik ist Liebe und Zusammenhalt und nicht Hass und man will sich da nicht spalten lassen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, jetzt heute und in den nächsten Tagen, wird man da in Wien sehr viele Leute sehen, die dagegen protestieren, dass da Hass gesät wird. Also ich glaube mal, halt auch in der Corneliusgasse im 6. Bezirk war da schon ein großer Fanauflauf, wo sich Swifties getroffen haben und gemeinsam gesungen haben. Also man will da jetzt das Beste draus machen und ein bisschen dagegen ankämpfen und sich ja auch gemeinsam und einander ein wenig trösten.
Was gibt es denn jetzt organisatorisch noch zu beachten als Swiftie, die oder der nicht aufs Konzert kann? Gibt es dann Geld zurück? Gibt es Ersatztermine? Bekommt man Geld für Hotels erstattet zum Beispiel?
Ja, also einen Ersatztermin gibt es bisher nicht. Da warten wir alle gerade noch gespannt darauf, was Taylor Swift sagen wird. Aber es wurde jedenfalls schon angekündigt, dass das Geld für die Tickets, die offiziell über Ö-Ticket gekauft wurden, innerhalb der nächsten 10 Tage zurücküberwiesen werden. Das heißt natürlich auch, dass es eben nicht automatisch einen neuen Termin gibt und man dieses alte Ticket dann halt nicht übertragen kann. Wo es kompliziert wird, ist, wenn Fans sich über andere Plattformen oder Privattickets gekauft haben. Da ist man dann natürlich total von diesem Verkäufer abhängig, wo man es besorgt hat. Und wie du schon gesagt hast, es sind sehr viele Leute aus unterschiedlichsten Teilen der Welt angereist. Also ich habe von Leuten gehört und gelesen, die aus Mexiko, Australien oder Südafrika gekommen sind, nur für die Konzerte. Und auf diesen Kosten bleiben die Fans dann jetzt sitzen eigentlich. Also im Einzelfall kommt es natürlich auf die Stornobedingungen drauf an. Aber die Chancen, dass man jetzt so kurzfristig da noch alles zurückkommt, die sind sehr gering.
Diese Eras-Tour von Taylor Swift, die war ja riesig groß, die war vorher schon in vielen anderen Ländern. Sind da jetzt eigentlich noch andere Termine geplant und könnte da jetzt auch noch irgendwas mit diesen Terminen noch passieren durch diese Gefahrenlage?
Im August sind noch 5 weitere Termine in London geplant und dann ist der Europateil der Eras-Tour zu Ende und Taylor Swift kehrt zurück nach Nordamerika. Da hat sie noch ein paar Konzerte in Kanada. Ob sich an den kommenden Tourdaten etwas ändert, ist unklar, weil die Daten gerade eigentlich noch ganz normal auf der offiziellen Tour-Homepage stehen. Und ein Sprecher der britischen Polizei hat heute außerdem schon gesagt, dass die Vorkommnisse in Österreich keinen Einfluss auf die Events in London hätten. Das heißt, ich glaube, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Konzerte wie geplant durchgeführt werden, die kommenden.
Ja. Davina, ich will irgendwie nicht komplett traurig jetzt diese Folge beenden. Hast du vielleicht noch irgendwelche Ideen oder Tipps, wie man mit der Enttäuschung jetzt auch ein bisschen besser fertig werden kann? Du hast schon angesprochen, zusammen singen, zum Taylor Swift-Baum in Wien gehen, sonst noch was vielleicht?
Ja, ich sehe, dass auf Social Media sehr viel getröstet wird und das hat mich persönlich auch irgendwie positiv gestimmt, weil aus der ganzen Welt kommen da von Swifties Solidaritätsbestimmungen und ganz viel Mitgefühl, auch von Leuten, die keine Fans sind und die das aber verstehen können, dass es einfach ja schade ist, wenn ein Konzert so kurzfristig abgesagt wird. Und ich finde, das tut gut zu sehen, dass da alle so zusammenhalten. Und ja, man kann natürlich auch froh sein, dass eben nichts passiert ist. Aber ich glaube, man darf auch einfach ein bisschen traurig sein, weil ja, diese Gefühle muss man halt akzeptieren und es ist traurig und zumindest weiß man, dass man damit nicht allein ist.
Wir schicken auf jeden Fall noch eine virtuelle Umarmung raus an alle Swifties. Davina Brunbauer, vielen Dank auch dir für den Einblick noch.
Danke dir.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über den angeblichen ukrainischen Angriff auf russischem Boden, der seit kurzem stattfinden soll. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch immer sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Also vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Russland meldet aktuell Angriffe auf seine südliche Region Kursk. Das liegt sehr nahe an der Ukraine und der dortigen Front bei Kharkiv. Von russischer Seite heißt es, die ukrainische Armee würde eine Bodenoffensive in Russland starten. Offiziell hat sich die Ukraine aber noch nicht dazu geäußert. Beide Seiten haben propagandistische Interessen an der aktuellen Entwicklung. Militärexperten würden jedenfalls einen Sinn hinter dem Vorgehen sehen, denn durch Kämpfe auf russischem Boden müsste auch die russische Armee Kräfte abziehen, die dadurch nicht in der Ukraine angreifen könnten. Zweitens, der U-Bahn-Ausbau in Wien verzögert sich, wie die Wiener Linien gestern am Mittwoch gemeldet haben. Die lila Linie U2 wird bis zum Matzleinsdorfer Platz oder Hauptbahnhof ausgebaut. Eigentlich sollte sie bis 2028 schon bis dorthin fahren, das soll jetzt aber frühestens im Jahr 2030 der Fall sein. Die bestehende U2-Strecke von Schottentor bis Karlsplatz, die ist gesperrt und sollte eigentlich in Kürze wieder in Betrieb gehen. Auch das verzögert sich bis später in den Herbst des aktuellen Jahres. Und dann gibt es da noch die neue türkise Linie, die U5, die für den Anfang in der Innenstadt von Karlsplatz bis Frankplatz fahren soll. Die soll wie geplant 2026 in Betrieb gehen. Grund für die teilweisen Verzögerungen sind laut den Wiener Linien unerwartete Erdbewegungen beim Bohren und die Tatsache, dass der Bau einer neuen U-Bahn komplizierter wäre, als man denkt, so die Betreiber. Und drittens, die bunten Korallen im Great Barrier Reef stehen kurz vor ihrem Ende. Das zeigt eine neue Studie aus Australien. Die ForscherInnen haben die Wassertemperaturen der vergangenen 400 Jahre rekonstruiert und das Ergebnis zeigt, dass die Temperaturen noch nie so stark angestiegen sind wie seit den 1960er Jahren. Gleichzeitig konnte die Studie mehrere extreme Korallenbleichen der vergangenen Jahre mit diesen Temperatursteigerungen direkt in Verbindung bringen. Demnach würden selbst bei Erreichen unserer aktuellen Klimaziele 70-90% der Korallen auf unserer Welt verschwinden. Und verhindert werden kann das nur, indem die klimaschädlichen Emissionen gesenkt werden. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at online nachlesen. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audioausschnitte und Zitate gehört von den Pressekonferenzen vom Innenministerium, von der Polizei. Sie haben mehrere Wortmeldungen von Taylor Swift-Fans, von enttäuschten Swifties gehört. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer und andere Leute, die uns Material eingeschickt haben, wie es ihnen heute geht. Und vielen Dank auch für die Mitarbeit heute an ganz viele talentierte KollegInnen. Unter anderem waren das Scholt Wilhelm, Margit Ehrenhöfer, Laura Schmid, Katharina Meyer-Wilding, Nikolas Wehmer und noch weitere KollegInnen vom Standard. Mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba.